Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Soccer Kinetics Podcasts. Ich darf heute einen Gast bei uns begrüßen, den ich tatsächlich jetzt mittlerweile schon länger kenne. Und Matze, bevor ich dich gleich offiziell auch nochmal begrüßen möchte, möchte ich ganz kurz die Geschichte erzählen von unserem ersten Telefonat. Da war ich nämlich brutal nervös, okay. Wirklich brutal nervös. Und jetzt kennen wir uns ja mittlerweile doch schon ein paar Jahre.
Ja.
Und nach diesem Telefonat habe ich mich richtig, richtig gefreut, weil mir klar war, jetzt hast du gerade mit jemandem gesprochen, der einfach jahrzehntelang schon aktiv ist in diesem kognitiven Training, motorischen Training. Da werden wir ja heute viel drüber sprechen. Mhm. Und es war echt fachlich ein sehr, sehr cooler Austausch. Und mittlerweile, glaube ich, das darf ich für meinen Teil sagen, schätzen wir uns sehr als Menschen auch und sind gute Bekannte, auf jeden Fall.
Gute Freunde,
definitiv. Ja. Und ja, haben einfach mittlerweile auch schon das ein oder andere zusammen realisiert.
Ja.
Und deswegen freue ich mich heute und damit nochmal offiziell herzlich willkommen hier im Podcast, dass wir nochmal über kognitives Training sprechen, aber auch über viele andere Dinge.
Richtig, genau.
Du hast dich ja top vorbereitet.
Wie immer.
Und dementsprechend würde ich dir gerne einfach mal so eine ganz offene Frage am Anfang reinwerfen. Wie geht's denn dem Fußball aus deiner Sicht momentan, vor allem dem deutschen Fußball?
Genau, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Also ich bin ja mit Leib und Seele Deutschland-Fan, wenn man das so sagen darf. Ich habe immer die deutsche Nationalmannschaft mitgefiebert. Als kleiner Junge, weiß ich noch, bei der WM mit Gerd Müller 74, da bin ich vor lauter Nervosität aus dem Haus gelaufen, bin so lange gelaufen draußen, bis ich meinte, okay, Deutschland hat, glaube ich, gewonnen. Und die Jahre sind ja vergangen. Ich weiß noch, Lothar Matthäus in Italien, der WM-Sieg, ich habe geweint, ich war so stolz und ja, also ich habe wirklich ein sehr großes Herz für die deutsche Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite betrachte ich das aus meiner Sicht, aus unserer Sicht sehr kritisch und da habe ich auch etwas mitgebracht, das das Ganze mal so unterstreichen soll. Ich habe mal eine Aussage aus dem Jahr 2017, also kurz vor der WM in Russland, hat der Urs Siegenthaler, wer Urs Siegenthaler nicht kennt, Chef-Scout beim DFB jahrelang und ich muss auch sagen, ganz wichtig, bevor ich das jetzt mal in die Runde reinwerfe, dieser Mann ist genial. Mhm. Also der hat so viel auch mir Impulse gegeben, dass ich sage, Wahnsinn, da ist ja auch ein Gleichgesinnter im Sinne von, du kannst dir ja vorstellen, ne, man war ja am Anfang ziemlich alleine, auch beim FC Bayern war ich ziemlich alleine gestanden in meinem Kreativtraining und so weiter und so fort, aber wir müssen die Dinge mal auch beim Namen benennen und ich, selbst heute werden wir es nicht schaffen, aber wofür ich werben möchte, ist ein Stück weit, dass wir jetzt wirklich mal ins Detail schauen müssen und da habe ich zwei, drei überraschende Dinge hoffentlich mit und ich will ja nicht behaupten, dass das so ist. Aus meiner Sicht ist das so. Aber ich sag mal, wir leben ja in einer Demokratie, da darf ja jeder sagen, was er denkt und da freue ich mich natürlich über eine rege Annahme oder diskussionsfähige Community, die wir hier hoffentlich vorfinden.
Und die haben wir auch definitiv. Also
ja, genau,
da gleich direkt die Einladung an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt einfach Dinge kritisch seht oder auch Fragen zu etwas
unbedingt.
Habt, kommentiert gerne auch drunter, schreibt uns persönlich, dann können wir da auch gerne nochmal drauf eingehen, denn ich meine, du hast es jetzt ja betont, der Austausch ist wichtig, der Diskurs ist wichtig,
Richtig. Damit
wir alle einfach gemeinsam lernen, was sind die unterschiedlichen Perspektiven und wo sind die gemeinsamen Nenner.
Ja, und ich muss auch sagen, ich würde jetzt hier nicht sitzen, wenn ich nicht so tolle Leute um mich herum gehabt hätte, die mich unterstützten. Ich meine, die Geschichten kennt man schon, Topion Fisberg, der wahrscheinlich wichtigste Neurowissenschaftler im Fußball, den habe ich ja nur erreichen können, weil er in China auf der anderen Seite um 3 Uhr morgens die E-Mail geöffnet hat, die ich ihm da geschickt habe und so weiter. Und Professor Dr. Schack, der wirklich sagt, du, ich habe gar keine Zeit für mich. Ich sage, Sie haben aber auch sicherlich eine Mittagspause. Bin ich mal so eben 700 Kilometer nach Bielefeld runtergerattert, um in seiner Mittagspause ein paar Dinge vorzustellen und so weiter. Und dann hat er mich auch ernst genommen und so weiter und so fort. Also da denke ich mal, das ist ja klar, wir brauchen die Gemeinsamkeit, dieses gemeinsame Denken um die beste Lösung. Also das ist ja ein schöner Wettbewerb, den
absolut.
Uns aussetzen wollen.
Ja? Ja, ja.
Und jetzt komme ich aber mal zum Punkt, bevor ich hier wieder anfange zu viel zu philosophieren. Er schrieb 2017, dass, ich gucke mal genau hin, also Genau, jetzt habe ich es. Ich glaube, dass im Fußball generell oft noch viel aus der Intuition passiert. Aber schauen Sie zum Basketball. Da holt sich der Spielmacher hinten den Ball und hält die Finger einer 4 hoch. Und alle Mitspieler wissen dann, wohin sie laufen müssen. Der Spielzug ist von vorn bis hinten komplett durchgeplant. Und jeder im Team weiß, wer am Ende den Abschluss macht. 2017. Und jetzt habe ich mir mal die Gegenposition formuliert. Ja, ich habe definiert, wir brauchen gerade für das letzte Drittel, aber nicht nur für das letzte Drittel, aber wie gesagt, gerade für das letzte Drittel einen Fußball des Gestaltens und nicht einen durchgetackerten Plan. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied, wo wir auch wahrscheinlich viel zu viele Jahre dran gehangen haben, rein, wie soll man sagen, systemorientiert den Fußball zu planen, den Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes zu planen. Und da gehe ich nicht mit. Und ich glaube, das waren sehr viele verlorene Jahre. So wie ich den Urs Siegenthaler schätze. Natürlich hat er auch vieles danach noch im kognitiven Bereich und beschrieben und das auch sehr gut und sehr richtig. Man kann ja den Artikel dann gerne auch nachlesen.
Ja.
Aber das ist ein Irrweg. Und diesen Irrweg, das möchte ich noch kurz sagen, den haben wir ja erst seit kurzem korrigiert durch Hannes Wolf.
Das ist ja die gute Nachricht jetzt aus deiner Sicht an der Stelle. Warum ist es denn ein... da kommen wir gleich noch drauf. Ja, klar, haben wir da auch noch dann den Austausch zur Perspektive. Warum ist es denn aus deiner Sicht ein Irrweg? Lass uns da vielleicht drüber sprechen. Warum ist es aus deiner Sicht gerade im letzten Drittel eben nicht so planbar?
Ich sag mal, wir brauchen ja einfach nur Fußball zu schauen. Jetzt nehmen wir mal die besten Mannschaften der Welt weg. Das sind nämlich die Spieler, die kognitiv weit vorne sind, die kreativ tatsächlich sind. Da sagt man doch, das Spiel muss ich mir unbedingt anschauen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn ich in der Bundesliga ein Spiel mal verpasse, selbst meines Lieblingsvereins, so viel verpasse ich nicht. Das heißt, die Zusammenfassung von 10 Minuten, wenn es denn überhaupt 10 Minuten wären, die reichen schon. Und das ist etwas, wo ich sage, so kann es nicht sein. Und wir müssen auch uns überlegen, es ist ja auch eine Logik in sich. Ja? Wir haben den Fußball so weit perfektioniert mit unserem ganzen technischen Know-how. Wir können alles analysieren. Wir sind aber auch im athletischen Bereich brutal ausgereizt, sag ich mal. Ich bin da jetzt nicht, aber wir werden nicht nochmal 10 Hundertstel schneller laufen können oder noch mehr, wesentlich mehr sprinten können. Braucht es auch nicht, weil die verengten Räume, die sind da. Und dafür braucht es kreative Lösungen. Aber es ist das Zusammenspiel von Routinehandlungen, die passen, aber auch von kreativen Handlungen, die wir aber im deutschen Fußball eigentlich so gut wie gar nicht haben, wenn wir ehrlich sind.
Okay, ja, verstehe. Also du sagst einfach, wenn die Analysemöglichkeiten so sind, wie sie sind, dann brauche ich einfach eine gewisse Unvorhersehbarkeit in der Sache, damit ich zum einen erfolgreich bin, aber zum anderen auch spektakulär bin, denn am Ende ist es ja immer noch ein People's Game. Also wir spielen ja auch für die Zuschauer und es funktioniert ja auch nur, indem wir Menschen begeistern. Richtig. Und das passiert natürlich vor allem durch spontane, kreative Aktionen, die dann am Ende umso erfolgreicher sind, weil sie halt unvorhersehbar sind, auch für den Gegner.
Ja. Und was ganz wichtig ist, Kreativität, das kennen wir ja gerade, also ich bin ja auch schon ein bisschen älter, wenn ich mit älteren Trainerkollegen spreche, auch Profitrainer, Friedhelm Funkel zum Beispiel, der sagt, ja, das ist ja ein Stück weit Gott gegeben. Das haben wir ja alle irgendwo, ne? So ein Spieler wie Maradona ist ein Gottesgeschenk. Da gehen wir sogar noch eine Kategorie höher, oder Messi.
Ja.
Das ist richtig, aber die Regel ist eine andere. Das sind die Ausnahmen.
Ja, und dein Stichwort, das du jetzt an der Stelle reinwerfen würdest, um genau diese spontanen, spektakulären Aktionen zu kreieren, ist die Kreativität im Spiel. Das heißt, es ginge jetzt abgeleitet daraus darum, wie schaffen wir es, kreativere Spieler hervorzubringen, oder?
Richtig. Und dann kommen wir jetzt zu Hannes Wolf. Ich muss sagen, der deutsche Fußball kann glücklich sich schätzen, dass Hannes Wolf da am Ruder ist. Aber da gibt es für mich auch nochmal einen richtigen fetten Streitpunkt. wenn man das mal so sagen kann. Natürlich in der Diskussion. Den würde ich auch heute gerne mal aufzeigen wollen.
Gerne.
Weil, wie gesagt, wir sprechen dann sehr viel über Emotionen. Wir denken über Kreativität. Der eine meint das, der eine jenes und so weiter. Ich versuche das mal, wie gesagt, es ist jetzt auch nur eine kurze Sendung. Ja, wir können darüber Stunden das Thema auseinander. Und dann sind wir immer noch nicht ready. Aber ich denke mal so, die Richtung, die möchte ich schon mal heute klar vorgeben. Der Hannes Wolf hat ja jetzt das Ruder übernommen, was den Nachwuchsfußball angeht. Muss sich auch neu aufstellen. Das ist ja auch klar, weil die Erfolge bleiben aus. Zwischendurch gab es ja immer noch Highlights. Und das Schlimme ist ja teilweise, weil du immer wieder diese Highlights hast, dass du Juniorenweltmeister wirst und so weiter und so fort, dann bist du ja immer noch irgendwie auf ein Auge blind. Ja, manchmal muss der Schmerz wirklich so tief sitzen, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir. Ja, jetzt müssen wir. Ja. Und ich sage das mal so ähnlich wie in der Politik, ohne hier die Politik ins Spiel zu bringen. Aber es reicht nicht mehr. Also aus meiner Sicht, bitte sag auch du mal was dazu, aus meiner Sicht hinken wir mittlerweile der Weltspitze um einiges hinterher. Nicht nur in der Nationalmannschaft, in der A-Nationalmannschaft, auch in den unteren Jahrgängen. Und ich würde behaupten, dass demnächst die U15, U16, U17, U8 alles etwas schwächere Jahrgänge sind, während woanders, ich kann auch da mal ein Beispiel geben, Kreativität, also Kreativspieler ohne Ende sich haben ausbilden lassen. Aber kommen wir mal zu der Sache mit Herrn Hannes Wolf. Er schreibt in einem DFB, ich glaube, die Quelle habe ich hier, genau, dfbakademie.de, das ist mir immer ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwas erfinde. Ja,
packen wir euch auch in die Shownotes rein, genau, dass ihr das nachlesen könnt, ähnlich wie die Ossigenthaler Aussage, dass genau, da einfach alles da ist.
Ja. Ja. Er meint, Kreativität lässt sich trainieren, wobei Training hier weniger eine systematische Ausbildung nach Plan bedeutet, sondern primär das freie Spielen in variantenreichen Situationen des Fußballs. Hört sich erstmal richtig gut an.
Aber?
Die Frage gebe ich dir jetzt einmal ganz kurz zurück. Was findest du an dieser Aussage besonders gut und wo könntest du da für dich den Punkt sehen, da schreitet Novak ein? Wo wäre das?
Also, wie vorhin schon eingangs gesagt, kennen wir uns jetzt ja schon ein bisschen länger. Wir schätzen uns sehr. Ja. Wir haben auch schon das ein oder andere gemeinsam erlebt und dadurch kenne ich dich auch schon ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass du an der Stelle einschreitest, dass es nur über das freie Spiel geht und nicht über die Planbarkeit. Da würdest du, denke ich, widersprechen, weil du sagst, ich kann es schon auch durch Spielformen, die gezielt die Kreativität ansprechen sollen, trainieren. Und ich meine, also für alle Hörer jetzt, das war auch nicht so schwer, weil Novak hat ja schon ein Buch rausgebracht, Kreativspielformen.
Ja, das Novak über das, und Professor Vogelsinger,
danke.
Erstmal liebe Grüße nach Wien.
Richtig. Das heißt, dass da nicht nur Übungen des freien Spielens drin sind, das ist, denke ich, selbstredend. Deswegen war das eigentlich eine Steilvorlage von dir.
Die hast du mir
sehr
geschenkt.
Dankbar.
Die hast du mir geschenkt. Ja. Aber jetzt kommt die Überraschung. Ich habe es mir auch wirklich, ich habe bei einer schönen Tasse Kaffee, Käsekuchen hatte ich diesmal nicht dabei, aber ich glaube, so ein paar Kekse waren dabei, da habe ich mir mal gesagt, was willst du denn heute wirklich aussagen? Und da ist mir folgende Definition eingefallen. Also das freie Spiel. Es gibt keinen größeren Freund des freien Spiels als meine Wenigkeit. Ich sage ganz ehrlich, ich habe als Jugendspieler immer den Trainer angebettelt, zu sagen, wann spielen wir endlich? Ja, ich glaube, der Hans-Dieter de Pöhl hat ja auch mal so einen Spruch losgelassen, einen Buchtitel, ne? Wann spielen wir endlich?
Trainer,
so.
Wann spielen wir?
Ja, genau. Ja. Stimmt, hundertprozentig. Ja. Absolut richtig. So einer war ich auch. Ja? Aber, und jetzt kommt's. Denn, und da meine ich euch als Soccer Kinetics an allererster Stelle und natürlich auch unsere Wenigkeit, auch natürlich, dass wir sagen, als Kognitionstrainer, wie gesagt, Kognitionstrainer ist das eine, aber kognitives, motorisches Training meint da etwas anderes. Dazu kommen wir auch gleich noch. Ja? Das heißt, dass wir mit unserem motorischen, kognitiven Training als Ganzes, das ist jetzt ganz wichtig, sämtliche Kompetenzen, wir sprechen im Fußball bitte nur, wenn wir über Leistungsfußball sprechen, über Kompetenzen, Das ist die motorische Kompetenz, die kognitive Kompetenz und natürlich auch die Führungskompetenz. Mhm. Die dürfen wir nicht unterm Tisch fallen lassen. Stichwort exekutive Funktion. Ja. Aber nur in diesem Zusammenhang mit den Kompetenzen auf hohem Niveau sorgen wir im Wettbewerb, und nur darum geht's. Wir trainieren doch nur für den Wettbewerb, nur fürs Ergebnis. Also ich spiele nur fürs Ergebnis. Ich will meine Spieler glänzen sehen. Ich will, dass sie Tore schießen. Ich will, dass sie Scorerpunkte machen, dass sie die besten Spieler sind. Darum geht's mir, um nichts anderes. Okay? Das ist nochmal ganz wichtig. Dass wir im Wettbewerb für unsere Spieler zum freien Spiel kommen. Dass der Druck als solches gar nicht mehr vorhanden ist im Raum, in der Zeitdruck. Verstehst du, was ich meine?
Ich glaube, also du müsstest vielleicht nochmal einmal komplett vorlesen, das wäre richtig gut am Stück, da muss ich mich sehr konzentrieren, okay. Aber ich würde es gern ganz verstehen.
Also es gibt keinen größeren Freund des freien Spiels als meine Wenigkeit. Denn unser motorisches, kognitives Training als Ganzes, als Paket, als Kompetenz, motorisches, kognitive Führungskompetenz, sorgt dafür, dass es im Wettbewerb für unsere Spieler zum freien Spiel kommt.
Okay, verstehe. Ja.
Also Stichwort autonome Entscheidungsfreiheit auf dem Platz.
Das heißt, durch kognitives Training oder durch den Erwerb dieser Kompetenzen ist freies Spiel in seiner Reihenform überhaupt erst möglich.
Richtig.
Weil ich dann die Ressourcen und die Muster dafür habe, wirklich auch die besten Entscheidungen zu treffen, und zwar im Moment.
Richtig. Wir sprachen auch von Gestalten. Mhm. Wie soll ich denn gestalten, wenn ich ständig unter Druck bin?
Ja,
das heißt, da gestalte ich nicht, sondern reagiere.
Ja.
Es ist ein Riesenunterschied, finde ich.
Absolut. Und jetzt die abgeleitete Frage davon, wie müssen wir dafür dann trainieren?
Genau. Und das ist eben halt, was Hannes Wolf aus meiner Sicht vielleicht unter den Tisch fallen lässt. Wir brauchen erstmal eine viel bessere Hardware.
Was meinst du mit Hardware genau?
Ja, wir brauchen einfach, also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen heutzutage, dass wir gerade in der Motorik der Spieler, also wirklich Ressourcen haben. Man sagt ja immer Potenzial und so weiter, alles gut und schön. Im kognitiven Bereich, sind wir mal ganz ehrlich, das ist sehr, sehr schwierig. Stichwort Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen, mach das erstmal. Inhibition zu trainieren, mach das einmal. Aber motorisch die Spieler so tiefer zu legen, dass wir tatsächlich über motorische Variabilität sprechen können. Das ist ein Weg, der ist machbar.
Okay, das heißt, wenn ich es jetzt für mich nochmal zusammenfasse, du sagst, wenn ich ein gutes motorisches Training habe, dann sind die Spieler so, haben so eine hohe Bewegungsqualität, das ist das Wording von Alex, dass sie dann ganz praktisch gesprochen jetzt zum Beispiel keinerlei Kompensationsbewegungen haben, dass sie auch jede erdenkliche Lösung, die ihnen im Kopf einfällt, motorisch ausführen können. Und dadurch haben sie dann die Freiheit, wirklich die Entscheidung, die sie kreativ treffen, auch auszuführen. Und deswegen sagst du, müssen wir erstmal die Hardware, also die Motorik, auf ein Level bringen, dass das überhaupt möglich ist, dass ich Lösungen wirklich auch umsetzen kann.
Absolut richtig.
Okay, verstehe.
Und wir dürfen ein wichtiges Merkmal des motorischen Lernens nicht wegfallen lassen. Aber das sind dann schon sehr, sehr spezielle Dinge. Aber ich kann es ja kurz mal anreißen. Es gibt natürlich gibt es Genetik im Bereich der Kognition. Ja, da dürfen wir nicht, ja. Die Wissenschaft sagt ja aber nicht, zu welchem Prozentteil. Also, viele sagen natürlich erheblichen Prozentteil, aber einige meinen auch eher weniger. Meine Erfahrung ist, ich spreche von meiner Erfahrung, und eure Erfahrung ist ja ähnlich, ja, dass die Genetik viel weniger eine Rolle spielt, als wir glauben. Also bis das Stoppschild kommt, wo es wirklich nicht weitergeht, da können wir noch viel mit unseren Spielern trainieren. Aber entscheidend ist dadurch, dass wir natürlich auch den sogenannten Frontallappen, also unsere Entscheidungszentrale, damit unheimlich entlasten. Mhm. Man kann es vielleicht so in diesem Bild gebrauchen, wo ich nicht mehr viel Energie einsetzen muss, um meine Motorik spielsituationsgerecht ausleben zu können.
Ja.
Kann ich natürlich das Spiel wesentlich besser lesen, interpretieren und dadurch Rückschlüsse ziehen, welche Entscheidungen zu treffen sind und welche nicht. Ja. Und vor allen Dingen Ideen zu kreieren.
Ja, wir beschreiben das immer mit so diesem bildlichen Vergleich einer Landkarte oder eines Navis, dass wir sagen, wenn du eben motorische Inkompetenz hast an einer gewissen Stelle, dann ist es wie wenn du in so eine Landkarte oder in einem Navi einen blinden Fleck hättest. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, du fährst Auto und dein Navi hat blinde Flecken, was machst du dann? Fährst langsamer, brauchst mehr Überlegungszeit, musst entscheiden, bist unsicher. Wenn die Landkarte des Navi aber klar ist, an allen Stellen, dann fährst du sicher und kannst auch maximal schnell fahren.
Absolut ein gutes Bild.
Okay.
Ist mir leider noch nicht eingefallen. Na gut.
Drum sprechen wir ja miteinander. Was, okay. Weißt? Okay, gut. Aber dann ist jetzt ja wirklich die Kernfrage, wie trainiere ich denn dann die Hardware aus deiner Sicht wirklich effektiv, damit sie dann auf dem Level ist, dass wirklich freies Spiel, freies Entscheiden möglich ist. Was ist dafür wichtig in diesem motorischen Training aus deiner Sicht? Wie gehe ich das dann an? Wenn ich jetzt als Trainer zuhöre und sage, habe ich alles verstanden? Bin ich voll dabei? Ich will da jetzt einsteigen. Ich will diese Hardware auf Vordermann bringen. Wie mache ich das?
Ich meine, ich glaube, es gibt kaum Zuhörer oder Zuseher, die jetzt nicht irgendwelche Übungen von euch kennen oder von mir kennen. Es ist ja so,
Sag mal, weg von Übungsbeispielen, was sind vielleicht so übergeordnete Prinzipien, die dafür wichtig sind? Wir haben vorhin kurz vor der Folge über Druck gesprochen. Wir haben über, also gibt es so, wie so, man spricht ja gerne im Fußball mittlerweile von Prinzipien. Gibt es einfach so übergeordnete Trainingsprinzipien im motorischen Training, die einfach die wichtig sind, die ich nutzen kann?
Ich würde erstmal kurz anfangen, nochmal die Dinge so zu benennen. Also zum Beispiel in meinem sogenannten Techniktraining, ja, geht es nicht um Techniken schleifen oder tausendmal die Sachen wiederholen. Ich glaube, da sind wir auch alle schon so weit durch, dass wir wissen, dass da bessere Möglichkeiten bestehen, sondern es geht eher um Bewegungsfantasie, um Improvisation. Ja, da kann ich zum Beispiel auch, man muss ja auch vom Status quo des Spielers ausgehen. Ja, wir wissen, jedes Hirn, Spielerhirn ist sehr unterschiedlich, also auch wirklich sehr unterschiedlich. Das merke ich auch immer wieder, ihr ja auch, wenn wir die Spieler testen, ja, da denkt man, okay, warum hat er denn hier jetzt ein Problem? Der war doch gerade in dieser Übung eigentlich richtig gut dabei. Ja, ja, weil hier das Arbeitsgedächtnis besonders gefordert wird. Auf der anderen Seite ist es da die Inhibition. Also da merkt man schon, dass es sehr, sehr, der eine kann das, hat, sag ich mal sozusagen, ein Überangebot oder eine besondere Qualität schon, aus welchen Gründen auch immer, in Sachen Arbeitsgedächtnis aufgeschnappt über die Jahre. Ja, der andere kann mit der Inhibition, also diese sogenannte Bremse, die wir haben müssen, Handlungsimpulse und so weiter zu kontrollieren, ja, die hat er nie gelernt, warum auch immer. So, und das in einem, ich sage mal, systematischen Training unterzubringen. Dafür haben wir ja von Cognigo ist ein Programm und ihr ja auch. Also vielleicht können wir es so sagen, das motorische Lernen ist ein sehr strukturelles Problem, was auch in einem durchstrukturierten Training nur seine Behebung findet. Ja, man muss schauen, dass man zum Beispiel, man kennt ja diesen sogenannten Dorfkrug, diese einzelnen Komponenten der Koordination, dass man da auch schnell schaut, also das ist unser Prinzip, weil vielleicht noch so viel, wenn ich einen Spieler habe, der koordinativ nicht besonders gut ist, es gibt ja da verschiedenste Facetten, habe ich gerade schon angedeutet, ich freue mich darüber. Im Grunde genommen freue ich mich darüber, weil über das motorische Training, wenn man es gezielt macht, und das ist jetzt wichtig, gezielt anwendet, hat man gleichzeitig den Booster oder sagen wir mal besser den Turbo für das Lernen im kognitiven Bereich. Also Motorik und das kognitive Training, deswegen sprechen wir ja immer gerne vom motorischen kognitiven Training, das ist ein Synergiefeld, das sind Andockpunkte, die muss man nutzen.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage so beantwortet habe, wie du sie...
Ja, naja, schon zum Teil. Ich würde gern trotzdem für die Trainer nochmal zur Klarheit darauf zurückkommen, was sind für dich jetzt so, wenn wir in dieses kognitiv-motorische Training schauen, was jetzt ja aus deiner und auch aus unserer Sicht essentiell ist für eine gute Hardware und damit für ein freies Spiel. Was ist da wichtig, wenn ich als Trainer technisch kognitiv trainieren will? Wie funktioniert das?
Ja. Also zuallererst, das kann ich immer unterschreiben und da sind Spieler immer brutal enttäuscht, wenn ich das sage, dass ich nämlich ein sehr großer Fan bin vom Bewegungslernen ohne Ball. Das heißt also, wir wir tanzen. Also ich sage auch immer sehr gerne, ich glaube, ich habe es auch mal bei euch im ersten Video gesagt, wo die Jungs aus Ulm waren, wo ja. Ich gesagt habe, irgendwas mit Ballett, da haben die mich ja angeguckt, als ob ich sie nicht mehr alle hätte und so weiter. Aber es geht ja tatsächlich, und Dr. Frieda Beck hat das ja auch bestätigt, dass über zum Beispiel über Studien, die jetzt neuerdings über das Tanzen rausgekommen sind, ja, ganz, ganz starke Effekte voran, oder wie sagt man, starke Effekte erzielt werden in Sachen kognitiven Bereich. Also wir verbinden das einfach in der Form, dass wir das motorische Training so ausfüllen, dass es auch wieder zu einer echten Körperwahrnehmung kommt, ein Körpergefühl.
Okay.
Ich mache mal ein folgendes Beispiel, vielleicht geht es da besser. Ich mache einen, gerade bei meinem Test sehr oft gerne, eine Bewegung von der Koordinationsleiter. Du kennst sie, glaube ich, auch schon, ne?
Ja, wir haben ja zusammen auch die Coordination Games rausgebracht. Ja, genau. Ich weiß ja, wie wir...
Und dann sage ich immer, siehst du die Koordinationsleiter? Der Spieler sagt, hier sehe ich keine Koordinationsleiter. Ich sage, schau doch nochmal genau hin. Und dann sagt er, okay, ich spiele das Spiel mit. Sagt er, jetzt sehe ich die Koordinationsleiter. Ne? Und dann haben wir das, diesen ein, zwei raus. Ne?
Ja, kennt, glaube ich, jeder. Einfach hat jeder gemacht. Doppelt innen, einfach außen. Richtig, so, genau. Das können die meisten ja auch schon nadelstichartig dann machen, wo ja dann auch so koordinativ, kognitiv auch nicht mehr viel passiert. Das ist ja auch immer unsere Kritik am Training an der Koordinationsleiter, dass viele Trainer eben nicht mehr viele neue Reize mit reinbringen und dadurch jetzt auch in der Kognition nicht mehr viel passiert.
Richtig.
Ja, haben wir auch ein Video dazu gemacht, für alle, die es interessiert, also gerne einfach bei YouTube mal Koordinationstraining Soccer Kinetics oder Koordinationsleiter Soccer Kinetics, da findet ihr alles weitere zur Leiter. Ja.
Genau. Und wenn ich dann sage, okay, komm mal mit der Bewegung nach vorne, dann kommst du bitte nach vorne, ganz normal versuchen, einen Rhythmus aufzubauen, ein gutes Flow-Gefühl zu entwickeln. Und da gebe den Spieler auch mal 2 Minuten Zeit und dann tut er sich auch, sagt er, okay, fühlt sich gut an. Ich sage, frag ihn auch noch, wie fühlt es sich an? Sagt er, oh, das fühlt sich ganz gut an. Okay, ich sage dann, wenn du nach vorne kommst, sage ich auch mal, geh mal wieder zurück. Und bitte geh dann so zurück, wie du gekommen bist. Ja, also kein Bewegungsbrüche erzeugen, sondern einfach wirklich im Flow wieder das Ganze zurückzugehen. Wenn ich sage, aber geh dann nach rechts, dann geh bitte zur Seite, nach rechts. Wenn ich sage, geh nach links, gehst du links zur Seite und so weiter und so fort. Das geht gar nicht.
Das knacke ich, ja. Also stelle ich mir, ich habe es ja tatsächlich auch schon, ich erinnere mich, in Bingen in der Trainerausbildung gesehen, da hast du das ja mit den Spielern oder mit den Trainern auch gemacht, die eben die Spieler waren. Die haben sich brutal schwer getan. Also vorwärts ging, rückwärts auch, wobei der flüssige Wechsel dann schon ein Thema ist, aber seitwärts, jeder, der jetzt gerade den Podcast hört, kann das ja mal parallel ausprobieren bei sich im Wohnzimmer. Beim Autofahren wird es schwierig, aber also diesen Double Step und dann außen ein Step und den dann wirklich nach rechts und links.
Ja. Wobei ich sagen muss, wenn ich so U17, ich weiß noch, wo ich beim Bund Deutscher Fußballlehrer auch die Präsentation gemacht habe in Unterhaching, da hatte ich Unterhaching-Spieler U17, U19, Bundesligaspieler zur Verfügung, die sind wie zurückgegangen? Die sind in den Sidestep zurückgegangen. Mhm. Und da kommen wir auch nochmal zu dem, was mir wichtig ist wegen Hardware. Wir haben einen Bewegungsautomatismus. Also wenn man die Spieler natürlich sieht im Warm-up, in Sachen Agility und so, dann denkt man, wovon quatscht der noch? Das sieht doch top aus. Die Frage ist eben halt, welchen Automatismus, Bewegungsautomatismus brauchen wir? Und da sage ich ganz ehrlich, den allerhöchsten. Und den haben wir definitiv nicht. Mhm. Wir haben ihn einseitig, wir brauchen ihn aber viel breiter aufgestellt.
Okay. Ja,
wir brauchen, und wenn ich sage viel breiter und viel tiefer, dann sprechen wir immer von Kompetenzen.
Das heißt, es geht um im Bewegungslernen oder in diesem kognitiv-motorischen Training so rum, für dich darum, Bewegungskompetenz zu erwerben, indem ich vielfältige, neuartige, fantasievolle Bewegungen mache, die ich einfach so noch nicht in meinem Bewegungsprogramm drin habe.
Ja, wobei mit der Fantasie würde ich gar nicht mal so betonen. Das sind eigentlich zusammengesetzte Übungen. Ich kann ein Training machen, nur mit dem Sidestep, nur mit dem Hopster-Schritt und die Spieler schaffen es nicht, die Bewegungen zusammenzufügen beziehungsweise die daraus ableitende Aufgabe zu lösen. Das ist Wahnsinn. Ja. Eigentlich müsste man auch davon ausgehen, der Sidestep ist safe, der Hopster-Schritt sowieso, ich sage ja immer, wie oft hast du den Hopster-Schritt gemacht? 1 Million Mal, 3 Millionen Mal und so weiter. Nur um Ihnen auch klar zu machen, dass wir da auf dem falschen Weg sind. Wir brauchen diesen Bewegungsautomatismus auf höchstem Niveau.
Okay, verstanden. da fällt mir jetzt so die Analogie unserer Musikinstrumente ein. Wir beschreiben das ja im koordinativen Bereich auch immer so, dass wir sagen, stell dir vor, du spielst kein Musikinstrument,
ja.
Ich spiele 10. Ich mache jetzt das Beispiel mal bewusst andersrum. Normal nehme ich den Spieler immer in Schutz und er ist der die 10 Musikinstrumente spielt. Heute bin's ich mal. Du machst die 0. Ja. So, und jetzt sagt der Pat hier hinter der Cam, wir müssen beide ein Elftes lernen, also ich ein Elftes, du ein Erstes, das wir beide noch nicht kennen. So, wer wird's schneller lernen? Du oder ich? Klar, ich, weil ich schon 10 kann. Und genauso ist es ja hier ein Stück weit auch. Je mehr Bewegungsmuster ich also drauf habe, so ist ja dann die Grundidee wahrscheinlich, also je besser ich in jeglichem Bewegungsmuster bin, desto schneller kann ich im Spiel auch ein kreatives, neues Bewegungsmuster einfach umsetzen im Moment und die Lösung, die ich im Kopf habe, dann wirklich auch auf den Platz bringen, oder?
Ja, so einfach, ja. Wir wollen ja erstmal die Einfachheit so definieren, aber in Wahrheit ist es ja alles wesentlich komplexer.
Ja.
Wir müssen erstmal zusehen, dass der sogenannte Bewegungsmüll, so nenne ich das, also Bewegungsmuster, die einfach im Fußball nichts zu suchen haben, die mechanisch wirken, die unsauber sind, wo die Bewegungsknotenpunkte nicht richtig erarbeitet worden sind, den Müll schleppst du ja mit dir herum. Also musst du es auch erstmal schaffen durch ein sehr gutes, strukturiertes, ich liebe dieses Wort, wo man denkt, nur Kreativität und strukturiertes und System. Ja, aber es ist so, ja, dass man einfach auch diesen Bewegungsmüll erstmal entsorgen muss. Mhm. Und dann geht erst die Lampe an in Sachen Bewegung. Ja, ich mache mal folgendes Beispiel, wenn man zum Beispiel den Sidestep nimmt, ja, wenn man den in verschiedensten Richtungen abarbeitet, wenn man da zwischendurch einen Bewegungsbruch organisiert, durch die Aufgabenstellung als solches, ja, dann merkt man einfach aus einem Pfad, was im Bewegungsgedächtnis sozusagen lose da rumschwirrt, ein Pfad, ja, es braucht Autobahn. Mhm. Und zwar die besten und keine Baustellen dazwischen vor allen Dingen. Und dann muss ich auch noch den Speed haben, das heißt ständig linke Spur fahren dürfen. Und da kommen wir wieder zu den exekutiven Funktionen. Es ist letztendlich alles eine Frage von Kapazität und Speed. Ja? Aber du wirst die Kapazität und das vielleicht, wenn wir das Thema in der Form abschließen wollen, weil wir wollen ja noch zur Kreativität rüberrutschen, ja, wenn man das einfach mal nur so festhält, dass man sagt, wir brauchen, wenn wir beste kognitive Leistungen haben wollen, wir brauchen das Bewegungslernen, wir brauchen das Beste, den Bewegungsautomatismus, weil es sich auch gegenseitig befruchtet. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube nicht, dass bei den Akademien zurzeit Bewegungslernen gemacht wird. Also das wäre für mich jetzt neu. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, also definitiv noch nicht so exzessiv, wie du jetzt auch dafür
wirbst. Stopp! Ja, das ist ja richtig, was du sagst. Aber wenn ich jetzt, immer vorausgesetzt, dass es richtig ist, was ich da sage, dass wir den höchsten Bewegungsautomatismus brauchen, dann brauchen wir auch den Schwerpunkt. Und wo brauchen wir den Schwerpunkt? In U15, U16? Nein, da ist schon nicht mehr. Da geht es schon um andere Dinge. Viel, viel früher müssen wir ansetzen.
Das hast du vorhin noch gesagt, dass du da sehr für das Bewegungslernen ohne Ball wirbst, dass einfach diese Grundmuster drin sind. Ich hätte noch zwei Fragen dazu. Das eine ist, wenn du vom Bewegungsmüll sprichst,
ja.
Dann sprichst du davon, den zu entsorgen. Ist es nicht trotzdem eine wertvolle Differenz, die derjenige darin schon erworben, also ist es wirklich Müll oder ist es nicht eine wertvolle Information, auf die wieder aufgesetzt werden kann, aus der etwas gebaut werden kann?
Das sehe ich halt tatsächlich anders. Es muss, wie bei so vielen Dingen im Leben, es muss einmal richtig reine gemacht werden und dann Neustart beginnen. Mhm. Ja? Und man merkt ja auch gerade, wenn man früh genug anfängt, das ist nicht das Problem des Neustarts. Ja, es ist einfach das Problem des Machens, des Umsetzens.
Okay, und wenn du Neustart sagst, meinst du aber vor allem überschreiben. Also einfach richtig, dann ein richtig. Neues, okay.
Weil es sich in dem Alter natürlich sehr leicht überschreiben lässt.
Okay, verstehe. Und jetzt hast du noch zweite Frage gesagt, Bewegungslernen ohne Ball geht ja aber auch mit Ball.
Genau.
Oder? Und würdest du das aber als so eine methodische Reihe sehen? Erst ohne Ball, dann mit Ball oder gleichzeitig? Oder?
Ja, also im Cognigoods haben wir es zum Beispiel dann parallel laufend, weil es auch Sinn macht, weil auch der Fußballer natürlich den Fußball liebt. Also das ist kein fauler Kompromiss in dem Sinne, sondern nochmal auch, was die Motivation angeht, dass einfach wir schlagen ja die Spieler mit den eigenen Waffen. Ja, man sieht diese Übung mit Ball und man denkt, ja, wo ist das? Ihr kennt das ja auch mit Dito 1, dann denkt man, klar, wo ist das Problem, Novak? Ja? Ja. Und auf einmal merkt man es. Und dann ist aber der Ball dabei. Hier ohne Bewegungslernen, ohne Ball, ja, kannst du sagen, ja, ich bin ja kein Balletttänzer und was willst du eigentlich von mir? Aber mit dem Ball, da kriegst du die Spieler an die Eier.
Ja.
Hundertprozentig.
Ja. Und wie sind so, vielleicht noch kurz da, letzte Frage, wie sind so die typischen Reaktionen jetzt? Du hast ja schon jahrelang Erfahrung auch jetzt in deinen Bewegungsprogrammen und den Ditos und so. Sind die da, also brechen die dann teilweise auch ab bei dir einfach? Sind die, sagen die, komm, Novak, das so geht nicht oder ich pack's nicht oder und dann kommen die wieder nächstes Training und haben aber geübt oder also erzähl mal einfach so ein bisschen live, wie die das Training wahrnehmen bei dir.
Ja, ich hatte ja mal das Vergnügen beim ZDF bei Plan B mit dabei zu sein und da hatte ich eine deutsche Nationalspielerin, die ich da ganz gerne dabei gehabt hätte, die kannte aber dieses Training noch nicht, die war also noch okay, nicht beim FC Bayern,
ja,
und ja, da habe ich sie gefragt, ob sie das denn, ja, dass wir so 2-3 Übungen zeigen und dass sie ganz offen und frei mal sagen soll, wie sie das empfunden hat und so weiter. Und dann haben wir uns auch beim Üben getroffen und dann hatte sie davon Abstand genommen.
Oh.
Ja,
genau, ja.
Aber was ganz wichtig war, jetzt nicht, weil sie jetzt sagt, was für ein Blödsinn und so weiter, sondern weil sie sich das dann auch irgendwo dann nicht zugetraut hat.
Ah ja, okay.
Weil ich muss aber noch ehrlich dazu sagen, wir wollten ja auch nicht die einfachste Variante
machen. Ja,
wir wollten
ja
schon ein bisschen was zeigen, was alles so gehen kann.
Okay, jetzt sprechen wir über eine ganz wichtige Sache auch so beim Thema Kognitionstraining in Verbindung auch mit diesem motorischen Training. Mhm. Hast du viele Spieler, die finden, dass es dann, die sich blöd vorkommen, mal ganz direkt gesagt? Und wie gehst du dann damit um oder wie nimmst du die Spieler mit an die Hand bei dem Punkt? Weil ich kann mir gerade vorstellen, wenn du sagst, Spieler, Jugendspieler, U13, U14, U15, man kommt so in die Pubertät, dann werden ja Sachen auch irgendwie peinlich. Und dann, ich kenne ja dein Training auch, du kennst unser Training, natürlich sind es vielfältige Bewegungen, kreative Dinge. Wie gehst du das dann an?
Also ich habe da sehr viele schöne Beispiele. Ich weiß gar nicht, welches Beispiel ich zuerst nehme. Vielleicht den Tillman, den kennt man ja auch.
Ja.
Spielt jetzt in Eindhoven. Der kam sich ziemlich doof vor bei diesen ganzen Übungen. Und dann habe ich ihn mir beiseite genommen. Dann hat er auch ein Stück weit, das kann man ja jetzt ruhig sagen, ja, er ist ja jetzt gestandener Fußballprofi, hat jetzt, glaube ich, ein super Tor gemacht in der Champions League, also alles gut. Und da habe ich ihn mir beiseite mal genommen und habe gesagt, so, du hast jetzt eine Möglichkeit, entweder mit mir im Einzeltraining das Ganze zu machen oder wir gehen zum Boss. Und naja, dann haben wir uns auf Einzeltraining geeinigt und das war in der Siebener Straße und der hat sich dann, wo wir uns dann getroffen haben zum Training, hat sich 42.000 Mal umgedreht, ob uns auch keiner folgt oder ob uns da keiner sieht und so weiter. Und nur wir haben dann gemerkt einfach, ja, und das ist ja die Qualität dann auch im Individualtraining. Da musst du Vertrauen aufbauen. Da ist keiner, der sagt, hör mal, du kannst das ja gar nicht. Wie läufst du denn da rum? Du hüpfst ja ganz falsch. Ne? Peter Hüballer hat ja immer gesagt, dein Scheißgehüpfe, das kann ich mir gar nicht anschauen. Ne? Und so, wenn man diese Vertrautheit dann auch das Vertrauen des Spielers gewinnt und auch mal kurz erklärt, warum, wieso, weshalb und so, dann passt das auch. Und es geht ja nur um etwas, ja, um die Performance. Und den Spieler, den möchte ich sehen, ja, der nicht sagt, also ich will noch mal draufpacken.
Ja.
Die Frage ist nur, nehmen sie es dir ab? Vertrauen sie dir? Ja oder nein? Deswegen ist dieses Vertrauen total wichtig. Und jetzt komme ich noch zum Punkt. Anderer Spieler, da möchte ich den Namen jetzt mal nicht sagen, da ist es wirklich so gewesen, dass der sich geweigert hat, Bewegungsaufgaben ohne Ball zu machen. Aber ich mochte diesen Spieler auch und der ist auch richtig klasse. So, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich natürlich unheimlich viel gute Sachen mit dem Ball gemacht. Ich wusste, da fühlt er sich wohl und die auf. Aber auch ein paar Nadelstiche, wie du sagst. Man muss ja wissen, wo es lang geht. Und irgendwann hat er gesagt, okay, Novak, ich glaube, da passiert jetzt was mit mir. Und da habe ich gesagt, du, dann lass uns, damit wir den Turbo einschalten, jetzt mal Bewegungsaufgaben ohne Ball machen. Wo er so top gut drauf war, habe ich die Chance genutzt und gesagt, komm, mach doch jetzt mal.
Mhm. Und hey, hat er gemacht.
Er hat es nicht nur gemacht, er ist überzeugt. Ey, Wahnsinn.
Stark.
Ja.
Stark. Würdest du deshalb sagen, kognitiv-motorisches Training ist eine Sache für Einzeltraining? Einfach aufgrund dieser Vertrauensbasis, dieses individuellen Fokuses auf den Spieler, die Arbeit mit dem Spieler, oder kann ich es auch als Teamtrainer umsetzen?
Natürlich, ich kann es auch als Teamtrainer. Auch da ein Beispiel, auch habe ich glaube ich schon ein, zwei Mal erzählt, zu der Zeit, da hatte ich bei Bayern München die U15 zweimal die Woche und da habe ich in kleinen Teams gearbeitet. Das heißt, ich habe die Teams homogen, in Anführungszeichen, zusammengestellt und habe sie sozusagen auf dem Platz verschiedenste Aufgaben machen lassen. Ich war dann wirklich so eine Art, und das wäre auch so eine gute Lösung für den alltäglichen Fußball, das Ganze nur moderiert. Mhm. Ich habe natürlich auch gucken müssen, dass ich nicht die drei Vögel zusammenkriege, die...
Ja, klar.
Ein bisschen Kompromisse musste ich machen, aber es lief eigentlich richtig gut. Und dann kam Tiger Gerland mal vorbei, hatte da asiatische Gäste, weiß ich. Und dann ist er doch ziemlich schnell davongegangen. Wie sollte er erklären, was wir hier machen?
Ja.
Und das ist ja so überhaupt nicht seins gewesen. Und das war aber eine sehr, sehr gute Erfahrung.
Okay, das heißt eher in einer Art Stationentraining dann, mit unterschiedlichen richtig. Aufgaben, so wie wir es ja auch oft für unsere Trainingsformen anbieten und gerade dann auch so diese Individualtrainingsformen, die wir jetzt viel in unserem Trainingspaket haben, immer auch sagen, hey, Stationentraining wäre ideal, die Spieler sollen selber erfahren, was hier passiert. Es geht gar nicht darum, dass ich als Trainer immer daneben stehe und irgendwas kommentiere oder schreie, sondern erlebe es erstmal in der Station, ein paar Minuten, dann ist vielleicht Wechsel, sodass jeder auch mal die unterschiedlichen Stationen dann durchläuft. Das finde ich, ist auch für unser Training ein sehr, sehr guter Ansatz.
Ja. Das auch, aber es bleibt auch in den Stationen.
Okay.
Das heißt,
weil sie auf unterschiedlichen Leveln sind,
richtig,
oder?
Richtig. Okay. Und auch teilweise dann natürlich positionbezogen.
Okay.
Oder dass ich sage, die haben zum Beispiel eine Truppe, habe ich hingestellt, mit Inhibitionsfallen. Du weißt, was das ist.
Ja.
Das ist eine Teilkomponente der exekutiven Funktion, die wirklich sehr, sehr schwer zu trainieren ist. Ich glaube, da stimmst du mir auch zu.
Ja.
Und da kann man natürlich beim Bewegungslernen kann man aus dem Vollen schöpfen.
Ja.
Also auch da ist zum Beispiel etwas für den Fußball allgemein super wichtige Fähigkeit, aber im Fußball selbst kann man sie nicht so wirklich konzentriert trainieren, es sei denn, es ist das Bewegungstraining.
Mhm.
Und da muss man natürlich schauen, da hörst du natürlich immer wieder ein lautes Fluchen und ein dies und jenes und so weiter. Ja, aber dann muss man auch sagen, dann ist das auch etwas, wenn die Spieler es wirklich verstanden haben, dann ist da eine Stimmung bei, eine Lerntiefe dabei, die darfst du nicht ansprechen, die
Jungs. Jetzt mal kurz noch praktisches Beispiel, weil du sagst, Inhibition geht gut im Bewegungslernen. Ich erinnere mich da an eine Form von dir, wo es, glaube ich, in der Vorwärtsbewegung ist und dann muss ich aber nach einer gewissen Abfolge einen seitlichen Sprung machen und eben nicht schräg nach vorne, das ja das eigentliche Bewegungsmuster wäre, ich springe nach vorne, inhibiere,
der Körper zieht dich auch
muss aber dann durch deine Vorgabe seitlicher Sprung inhibieren und seitlich gehen. Das wäre jetzt so ein praktisches Beispiel für das, was du gerade meintest, oder?
Zum Beispiel,
genau, nur dass der Hörer sich das auch nochmal gut vorstellen kann. Okay, jetzt hast du gerade nochmal ein Stichwort reingegeben, ich weiß immer nicht, ob du es bewusst machst oder nicht, aber ich nehme den Ball einfach mal auf, positionsspezifisch hast du jetzt gesagt. Das interessiert mich jetzt nochmal. Warum machst du Stationen positionsspezifisch? Was steckt da für ein Gedanke dahinter?
Wobei man auch sagen muss, das habe ich äußerst selten. Ja, es ist wirklich nur dann man muss das wirklich mal so sehen. Die exekutiven Funktionen, die auf den höchsten Level zu bringen, das dauert. Also bis du die Spieler so weit hast, dass du wirklich sagen kannst, okay, ab jetzt positionsbezogen. Ja, du kannst erstmal das Niveau grundsätzlich 1, 2, 3 Stufen höher ziehen.
Ja, okay.
Da musst du noch gar nicht in Position denken. Aber dann, wenn du auf einem hohen Niveau bist, dann musst du wirklich das Profil kennen, was ein Stürmer braucht, was ein Abwehrspieler braucht, was ein Sechser, also ein Außenspieler braucht, was ein Sechser, was ein Achter braucht.
Kannst du da mal ein Beispiel machen? Nur einfach, du kannst jetzt zwei Spiele erfinden, aber einfach warum oder was würde der Stürmer anders brauchen als jetzt der Verteidiger und warum aus deiner Sicht?
Ja, erstmal grundsätzlich, was zum Beispiel ein Sechser und ein Mittelstürmer, nennen wir ihn mal Mittelstürmer, grundsätzlich braucht. Das ist ein sehr gutes Arbeitsgedächtnis. Da, also grundsätzlich braucht jeder ein gutes Arbeitsgedächtnis, egal auf welcher Position. Aber es ist ja klar, wenn ich außen spiele, habe ich den 180 Grad. Wenn ich zentral spiele, habe ich 360 Grad. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch natürlich sehr gute Scan-Fähigkeiten, ist ja auch eine Art Teilkomponente der exekutiven Funktion. Was aber den Stürmer unbedingt unterscheiden muss von einem Sechser, das ist die Inhibition.
Mhm. Okay, das heißt, du würdest, und wie? Also wie aus deiner Sicht? Das heißt, er sollte weniger inhibieren, der Stürmer, richtig, damit er einfach...
Aber er braucht auch, deswegen sage ich ja, erstmal auf einem Niveau aufbauen.
Ja, genau.
Aber
ja,
er braucht natürlich auch gute Inhibitions.
Ja.
Aber der Sechser braucht herausragende,
okay,
damit er auf hohem Niveau bestehen kann.
Ja.
Herausragend. Und jetzt nochmal, mit dem allgemeinen Fußballtraining ist es nur schwierig zu realisieren, gerade diese Teilfähigkeit explizit dann zu trainieren.
Okay, und ganz praktisch gesprochen sagst du, Stürmer deswegen weniger, weil er so, mir fällt da jetzt Erling Haaland ein als Spieler, so ich treffe die Entscheidung und dann ziehe ich die einfach durch.
Absolut
so,
richtig.
Okay, und während der Sechser vielleicht nochmal drüber steigt, nochmal auftritt, nochmal aufzieht, so, und das ist der Unterschied für dich
oder
in dem
etwas
im Profil.
Wahrnimmt aus dem peripheren Sehen.
Okay, Haaland verstehe.
Interessiert das nicht.
Ja, ja.
Okay. Vermute ich mal.
Okay, ja, gut. Also wir fassen mal an der Stelle zusammen. Das heißt, es ginge jetzt so im ersten Teil um dieses kognitiv-motorische Training, was die Hardware verbessert, dass freies Spielen überhaupt erst möglich wird, weil ich die Ressourcen dafür dann habe und meine Ideen wirklich umsetzen kann. So weit, so gut.
Oder wir könnten es so sagen, erst wenn die Hardware optimal ist und die Software noch aus dem Vollen schöpfen kann, dann wird ein Schuh draus.
Und wie passen jetzt die Kreativspielformen noch da rein?
Ja, genau. Da habe ich etwas, viele Trainer wissen ja, dass sie immer sehr viel mit Blättern arbeiten. Und das ist jetzt auch etwas, wo ich sage, da müssen wir, ich glaube, das reicht erstmal, wenn wir es erstmal hören. Ja, wenn Interesse besteht, können wir das gerne nochmal verfeinern. Es gibt ja diesen gesamten kognitiven Prozess, nennen wir es mal einfach Input, Prozess und Output, um es mal ganz einfach zu definieren. Ja. Und da gibt es sozusagen die Möglichkeit, ich schaue mal auf mein Blatt, divergent zu denken. Jetzt müsste man wieder sagen, was bedeutet divergent denken?
Müsste man sagen, ja.
Ja, genau. Ich bringe es mal auf den Punkt. Über die Wahrnehmung aus verschiedenen Blickwinkeln, und jetzt ganz wichtig auf das Wort achten, alle Möglichkeiten, alle Ursachen in Betracht zu ziehen, dass es über den Tellerrand schaut. Mhm. Macht's keiner. Kaum einer. Nicht keiner ist gelogen. Kaum einer. Mhm. Aber erst dann habe ich die Möglichkeit, erst dann, also eigentlich schon in der Wahrnehmung, überhaupt kreative Handlungen zu vollziehen im späteren Prozess. Ich will es mal so begründen. Das Problem unserer deutschen Spieler, ich kenne hauptsächlich deutsche Spieler, ist, dass unsere Spieler schnell fixiert sind auf ein Problem. Also sie denken sozusagen konvergent. Mhm. Sofort fokussiert, das ist das Problem, ausgemacht, fertig, aus die Maus. Und danach wird abgearbeitet.
Mhm. Kannst du mal ein Beispiel machen, was das Problem sein könnte? Meinst du jetzt in der Spielsituation Gegenspieler umdribbeln zum Beispiel? Das ist mein Gegenspieler, Problem muss ich lösen, muss an ihm vorbei.
Richtig.
Okay.
Mhm. Aber diese unterschiedlichen Blickwinkel, die muss ich mir ja erstmal wieder durch, und jetzt kommen wir wieder immer wieder zum selben Thema, durch meine exekutiven Funktionen mir erstmal erarbeiten.
Ja.
Dass ich überhaupt die Ressourcen dafür habe.
Alles zu sehen.
Alles zu sehen.
Also zu sehen im Gehirn sozusagen, ja.
Genau. Alles mal unter dem geistigen Auge mal durchlaufen zu können. Aber schon in der Wahrnehmung, da merken wir schon, das ist ja etwas ganz Spezielles.
Mhm.
Aber da kommen wir noch zu. Also nochmal, ganz wichtig, beim Input geht es bei mir um divergentes Denken oder um divergente Kreativität. Alles mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahrzunehmen. Mhm. Dass es alles blitzschnell gehen muss, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber was wir erleben im deutschen Fußball ist, dass wir eher in diesen konvergenten Muster gefangen sind.
Okay, das heißt, wenn ich es jetzt in unser Beispiel von vorher bringe, heißt es, mit dem kognitiv-motorischen Training arbeiten wir sozusagen am Output, nämlich dass ich die Lösung, die ich habe, dann auch umsetzen kann und deswegen ressourcenfrei werden. Und mit den Kreativspielformen arbeite ich am Input, dass ich wirklich in der Lage bin, mehr Informationen aufzunehmen und die auch zu bewerten, um eine gute Entscheidung zu treffen.
Super, super, super. Ich wünschte, ich könnte so reden wie du. Das war die Ursprungsidee mit Professor Vogelsinger.
Okay.
Wir haben uns ja in Wien getroffen, wir haben uns wirklich stundenlang die Köpfe zerredet. Wir sind aber an diesem Punkt uns einig geworden, dass das eigentlich so unser Ding sein muss, wenn wir wirklich einen anderen Mehrwert bieten wollen.
Ja,
ja. Und die Kreativspielform, vielleicht da eine kleine Korrektur, die wir da entwickelt haben. Wir zwingen die Spieler dazu. Sie haben gar keine Chance, anders als divergent zu denken, zu handeln, kreativ zu werden.
Jetzt will ich natürlich den Hörern auch hier ein Beispiel geben für so eine Kreativspielform. Wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert es dann in der Trainingspraxis, dass wir genau das erzwingen?
Es ist ja so, dass wir mittlerweile, wir haben ja gesagt, wir sind ja systemorientiert. Ja? Wenn wir zum Beispiel anfangen mit einer Regel, dass wir sagen, wir spielen jetzt mal alle erstmal komplett einfach gehalten, rechts, rechts, links. Das heißt, wir sind gezwungen, drei Kontakte, das widerspricht ja jeglicher Logik in Sachen Highspeed, Fußball und so weiter. Aber wir müssen begreifen, das hat jetzt mit dem Fußball in dem Sinne, wie wir ihn schätzen, lieben, recht wenig zu tun. Mhm. Es ist im Grunde genommen ein Kreativspiel im wahrsten Sinne des Wortes, also ein geistiges Spiel.
Ja.
Da geht es um Kreieren, um etwas ausprobieren, um etwas auszutesten, wo ich Fantasie walten lassen muss. Aber was muss ich vor allen Dingen auch? Ich muss sozusagen ständig Systemverstöße initiieren als Spieler. Haben wir zum Beispiel die Inhibition auch drin. Ja, wenn ich ständig, ja, was bedeutet das, ein Rechts-Rechts-Links-Spiel? Ich bin gezwungen, den Ball sozusagen, ach, da fängt ja alles an. Die Vororientierung ist eine völlig andere. Auch wie stehe ich zum Ball ist eine ganz andere. Das Coaching der Spieler untereinander ist etwas anderes. Ich habe eine ganz andere Fokussierung, wie ich den Ball zu spielen habe. Und Rechts-Rechts-Links, da fällt mir ein Links. Auch nicht so ganz einfach. Ja, dass da nichts erstmal zustande kommt. Wobei man muss natürlich sagen, die Spielregel lautet natürlich schnellstmöglich zum Torerfolg. Das heißt also, bei den Kreativspielformen ist es ganz wichtig, ja, das sagt ja auch Herr Wolf, nur in seinem engeren Sinne, ja, bei uns ist es genauso, wir haben eigentlich nichts zu sagen als Trainer. Wir müssen sie nur machen lassen. Die einzige Instruktion, die ich sehr gerne immer wieder mal ins Spiel bringe, ist: Stopp. Wir brauchen das Tempo. Wir brauchen den Druck. Weil die Spieler natürlich mit diesen Regeln erstmal überlegen müssen, ey, komm, langsam, gucken, wie läuft das Spielchen überhaupt? Wie geht das überhaupt? Wie kommen wir denn überhaupt ins Spiel rein? Nein, gar nicht zulassen. Sofort unter Druck. Weil das sollten, und da kommen wir wieder zu, das sollten aber kognitive, motorische Spieler, die gut geschult sind, die auf einem guten Level sind, sollten sie das können. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war in Afrika, in Algerien, habe genau diese Spielform gemacht. Ich habe es ja auch bei 1860 Rosenheim gemacht, unter anderem. Das darf ich ruhig sagen. Weil der Trainer, der Heiko, der war ganz baff, sagt meine Frau immer, ganz baff. Was da passiert ist, das ist unglaublich. Die sind fast hingefallen. Unglaublich.
Jetzt in Rosenheim jetzt.
Ja. In Algerien. Und da muss man natürlich, wie gesagt, ich möchte das jetzt gar nicht schön färben, aber ich sage es wirklich so, wie es ist. Die kannten kein Corona. Die haben durchgespielt. Ich habe mit U15-Spieler das Spiel gemacht. Was für geniale Dinge habe ich da gesehen. Ich war begeistert. Ich habe auch einen Artikel darüber mal geschrieben, bei Soccer Drills, glaube ich. Da merkt man jede Zeile meiner Begeisterung immer noch an. Mhm. Es ist genial, was die drauf hatten.
Warum aus deiner Sicht? Weil einfach die Hardware, weil diese,
richtig,
diese Motorik auf einem höheren Level einfach schon war.
Und ich muss auch sagen, da gibt es ja auch immer so Sachen, ja, in Nordafrika, wie spielen die denn Fußball, Straßenfußball? Ja, Straßenfußball. Aber die Trainerkollegen, die ich da geschult habe, die waren top. Also mit denen hätten wir uns hier perfekt, ich hatte einen deutschen Dolmetscher, der hat in der Sporthochschule Köln studiert, das war eine Diskussion, 3-4 Stunden haben wir uns, und ja, das kommt nicht von ungefähr.
Ja, das heißt durch so eine Regel, ich nehme jetzt mal dein Beispiel nochmal rechts, rechts, links, provoziere ich eigentlich, dass die Spieler eine kreative Lösung brauchen, um die Spielsituation zu lösen, weil es herkömmlich nicht geht, schlichtweg durch dieses Steuerungselement oder Regel. Das heißt, es wäre so ein Grundprinzip von jetzt von diesen Kreativspielformen. Ich nehme also Steuerungselemente oder Regeln, um ein gewisses kreatives Verhalten zu provozieren, damit ich die Aufgabe lösen kann. Okay. Ja.
Aber auch die Wahrnehmung als solches nicht routiniert ablaufen zu lassen. Schulterblick, ja gut, habe ich gemacht. Aber zum Schulterblick habe ich ja sowieso eine eigene Meinung. Ja, oftmals braucht man den Schulterblick nicht. Aber und wenn ich sie mache, dann bin ich auch mal wirklich der Meinung, dann muss mir auch mal ein Spieler wirklich sagen können, was er da wirklich entdeckt hat beim Schulterblick.
Da könntest du jetzt mal mit dem Benny Götz eine Folge machen. Der ist ja unser zweiter Gastreferent in meiner Trainerausbildung, ja, der sehr viel über Scanning spricht und über die Bedeutung des Schulterblicks. Würde mich mal interessieren, was ihr da so in so einer Folge gemeinsam kreiert.
Richtig. Schulterblick ist wichtig, aber ich muss auch die richtigen Dinge wahrnehmen.
Absolut.
Ja, ich sage immer so wie folgt, ja, die Wahrnehmung ist sozusagen, dadurch filter ich den Suchbegriff meiner eigenen Google-Suchmaschine.
Ja. Ja. Ja.
Und wenn ich die Begrifflichkeit Abwehrspieler eingebe, ist das okay? Ich mach mal so ein Spiel jetzt.
Ja.
Wenn ich aber die Begrifflichkeit Mats Hummels habe, dann weiß ich vielleicht, okay, ich könnte ihn, Herr Hummels, mögen mir das verzeihen, ihn vielleicht tatsächlich im 1 gegen 1 im Laufduell ganz gut schlagen.
Ja, klar.
Also kommt es darauf an, dass ich die richtigen Suchbegriffe in meiner sogenannten Google-Maschine eingebe, um einfach bessere einfach bessere Entscheidungen
zu treffen. Um besser abschätzen zu können, was erwartet mich und welche Entscheidung brauche ich, um es zu lösen. Okay, ich gehe jetzt mal so in die Haltung eines sehr kritischen Trainers, der jetzt an der Stelle sagen könnte, naja, Matze, das hört sich gut an, nur programmiere ich dann meine Spieler durch so Kreativspielformen nicht falsch. Wenn ich dem jetzt beibringe, mit rechts, rechts, links, so, mach so und so. Ich will ja im Spiel eigentlich von ihm oftmals ein anderes Verhalten. Wie verträgt sich das? Also ich will ja im Spiel nicht, dass der rechts, rechts, links spielt.
Natürlich
nicht. Sondern ich will ja, dass er direkt spielt. Ja. Lerne ich dem dann nicht etwas Falsches, könnte jetzt jemand fragen.
Nein, natürlich nicht. Dann wären wir ja wirklich auch, klar, das ist jetzt Ansichtssache. Aber ich will es ganz einfach begründen. Was wollen denn die Trainer? Sie wollen doch hochflexible Spieler haben, die nicht nur einen, wir wissen ja selbst im Fußball gerade, wir sprachen vom Sechser, vom Achter, vom Zehner, ja, was müssen die denn ständig machen? Sie müssen schnellstmöglich Entscheidungen treffen. Ja, der Automatismus, höhere Bewegungsautomatismus, aber auch der höhere Handelsautomatismus kommt dazu. Aber was sie auf jeden Fall mindestens genauso oft machen müssen, ist Entscheidungen zu revidieren, also in dem Sinne zu hemmen. Ja, das heißt also die Flexibilität des Spielers. Man könnte jetzt das Fachwort gebrauchen, kognitive Flexibilität ist gefragt. Und das erzeugen wir über diese Spielform. Das heißt also, das, was wir sozusagen in diese Kreativspielform besonders, also schwerpunktmäßig schulen, erleichtert dem herkömmlichen, dem Cheftrainer in seiner eigentlichen Trainingsarbeit mit seinen Spielformen entsprechende gute Ergebnisse zu erzielen.
Das heißt, es ist so gesehen Grundlagenarbeit an der Kreativität, an den exekutiven Funktionen, an der Motorik, jetzt das Thema von vorher, damit dann der Teamtrainer mit seinen Formen, mit seiner Taktik entsprechend auf einem viel besseren Fundament aufsetzen kann.
Auch da ein Beispiel, ich habe ja jahrelang mit Tom Wörle, der jetzt Cheftrainer beim SSV Ulm ist, liebe Grüße Tom, wir hatten dann festgestellt, dass wir haben ja beim FC Bayern diese Spielform durchgezogen, ganz besonders bei der U17, bei den Mädels. Und wir haben dann festgestellt, oder Tom hat festgestellt, dass seine Spielform ganz anders gespielt worden sind über die Zeit. Und mehr brauche ich, glaube ich, darüber nicht zu sagen.
Das heißt, es ist auch ein Stück weit das Training der Trainierbarkeit. Je besser ich da bin, desto besser kann ich auch drauf aussetzen. Muss.
Ja. Sonst machen wir ja, was machen wir dann? Ja. Wir, ich sage ja auch immer, man denkt immer, Novak tut sich hochjubeln, tue ich mir manchmal auch. Aber letztendlich sind wir nur Zulieferer.
Ja, okay.
Also ich sehe mich als Zuarbeiter.
Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist fürs Rollenverständnis, weil sich anders viele vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, weil sie denken würden, ihr Training, also du willst sozusagen ihr Training ersetzen.
Richtig.
Dabei willst du es ja eigentlich nur fundieren und ergänzen mit dem Thema, was du machst und was wir machen. Besseres Fundament heißt, bessere Möglichkeit für den Trainer aufzusetzen.
Deswegen ist ja auch die Kommunikation, dass wir solches, wie ihr es jetzt gerade macht, dass wir so ein bisschen aufklären. Ja. Natürlich kommt es vom Typ her manchmal falsch rüber, da bin ich sicherlich kein gutes Beispiel, aber im Grunde genommen, ich glaube, du kannst mit jedem Cheftrainer sprechen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich habe mich immer so verstanden.
Ja. Ich blicke zu unserer Tischauslage.
Ja.
Da liegt dein Buch drauf. Ich würde gerne an der Stelle mal die Brücke schlagen. Wie passt all das, was wir jetzt besprochen haben, zu diesem gelben Büchlein hier? Steht da viel davon drin? Geht es da nochmal in eine ganz andere Richtung?
Nein.
Ist das die Grundlage der Grundlage? Ordne gerne mal ein, dann würde ich nämlich mit einem kleinen Gewinnspiel anschließen heute noch in der Folge.
Okay, ich hätte zwar noch viele Punkte, aber ich glaube, das muss ich mir für das andere Mal, vielleicht nur einen wichtigen Punkt noch, aber kommen wir erstmal gleich zu dem Thema. Bewegt dein Hirn ist ja sozusagen auch eine schöne Geschichte. Der Jörg Seewald, der mit mir das Buch geschrieben hat, der wollte mich eigentlich zu unserem Thema interviewen, also mich interviewen an der Siebener Straße. Und dann sind wir schön ins Café gegangen, wie es sich gehört, schön bei Kaffee und Kuchen. Und dann kam er so ins Plaudern, er wollte mich erstmal so ein bisschen kennenlernen und so weiter. Was haben wir gemacht? Das Interview haben wir nicht geschrieben. Aber wir haben gesagt, wir schreiben zusammen ein Buch.
Ah, auch nicht schlecht.
Genau. Und da ging es tatsächlich auch dem Verlag darum, dass möglichst, ich sag mal, von 9 bis 79, weil da muss man schon sportlich sein, das muss man zugeben. Man muss jetzt nicht die Sportskanone sein, aber man muss sich ein Stück weit gut bewegen können. Was mir auch wichtig war, es musste auch draußen in der Natur, also ich selber mache es ja immer noch, mittlerweile natürlich schon mit anderen Übungen, also 10, 15 Minuten mal kurz im Wald, nach dem Joggen mache ich noch meine Übungen. Manchmal kriegt man ja da dumme Kommentare oder wie auch immer, aber da stehe ich ja ganz locker drüber. Und da geht es eigentlich eher darum, wie Leute, so wie du und ich, dass wir einfach kognitiv, motorisch auch auf einem guten Level bleiben, weil ich finde immer, so ein Buch wie Bewegt dein Hirn hat, ist das, weiß ich nicht, ich glaube, das Buch kostet 21 Euro. Also ich sage immer, das ist das preiswerteste Anti-Aging-Mittel oder ja,
sehr gut.
Geheimrezept, was es gibt.
Besser als jede Creme.
Und auf jeden Fall.
Nein, ist es, nur ganz kurz, um die Brücke nochmal zu schlagen zur heutigen Episode, ist es, du hast vorhin ja von diesem Bewegungslernen ohne Ball gesprochen. Ist das auch das?
Ja, natürlich.
Also schau, genau, dann haben wir ja doch eine klare Verbindung. Das heißt, ich könnte mir jetzt, wenn ich das Buch habe, schon einen kleinen Vorsprung holen, bevor ich dann zum ersten Mal zu dir ins Training gehe. Weil dann habe ich einfach schon, ich bleibe jetzt mal in der Analogie der Musikinstrumente, ein paar Instrumente gelernt. Wenn du dann mit einem neuen kommst, lerne ich das ja so die Idee umso schneller. Und dementsprechend ist es nochmal so ein Booster, wenn man mal mit deinem Training auf jeden Fall mal starten möchte.
Richtig, wobei, wie gesagt, es ist eher für Leute wie du und ich, die sagen, ich will keinen Leistungssportler mehr. Wir haben das in einige Übungen, zum Beispiel der 3D-Sidestep ist auch dabei, aber natürlich in den relativ einfachen Varianten und so weiter. Aber es ist, man kann auch gerne mal die ganzen Kommentare lesen bei Amazon. Also da haben sich sehr viele doch sehr gefreut, dass es dieses Buch gibt und auch diese Effekte tatsächlich, ich kenne die Leute nicht, finde ich auch schön, wenn mal ehrlich eine Meinung da geschildert wird und sagt, hey, das tut mir gut, ich mache das immer wieder gern. Also das, ich muss sagen, am Anfang kriegst du ja immer Angst, ich weiß nicht, wie es bei euch, bei eurem Buch war, aber man denkt immer, hoffentlich kauft das jemand. So, und ich habe dann die ersten Tage vom Verlag gar nichts gehört und es war nicht so wirklich und naja, und dann irgendwann hat der Verlagsleiter, glaube ich, war es, hat er mal angerufen und sagt, jetzt passt es.
Ja, schön, ist doch gut, wenn sich die Leute bewegen. Ja, und wir haben das Buch natürlich jetzt freundlicherweise auch von dir zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir es auch in unsere Community streuen dürfen. Und da kommst jetzt du ins Spiel, liebe Hörer, wenn du sagst, hey, ja, das macht alles Sinn, was die jetzt hier gerade erzählt haben und ich will auch mal mit diesem Bewegungslernen für mich starten, dann wäre ja so ein Buchexemplar für dich schön. Schau einfach gerne auf unseren Instagram-Kanal, wenn diese Folge hier erscheint. Um die Tage herum ist ein Reel gepostet auf unserem Instagram-Kanal, in dem wir einmal hier Ausschnitte aus diesem Podcast zeigen und unten eine Frage für dich stellen. Und wenn du deinen Kommentar zur Beantwortung dieser Frage unterm Reel abgibst, dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil und kannst eines von, ich glaube, Matze, 20 oder 25 Bücher, du hast uns ja hier eine Menge zukommen lassen, der ganze Karton, ich weiß gar nicht wie viele, aber auf jeden Fall eins von einer guten Handvoll Bücher gewinnen. Also von dem her gerne Ausschau halten nach dem Reel, entsprechend kommentieren. Und der Matze wird schon nervös hier links, weil er denkt, der Podcast ist zu Ende. Aber nein, wir gehen in die Verlängerung. Und ich würde gern dir den Ball zuspielen, weil ich weiß, du hast dich super vorbereitet. Was ist dir denn jetzt noch wichtig, einfach reinzubringen hier aus deiner, aus deiner Vorbereitung raus?
Ja, das sind jetzt doch sehr viele Punkte, ich sag mal. Aber ich versuche mal das Wichtigste.
Auch die Overtime hat ein Limit. Ja, ja.
Genau, genau. Deswegen ja. Vielleicht auch nochmal eine kurze Zusammenfassung, so würde ich es einfach mal mich richtig verstanden haben wollen. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel fragt, woran erkennt man einen spielintelligenten Spieler, dann würde ich es also so formulieren, konstant zuverlässiges Handeln, ja, besitzt einen kühlen Kopf, verfügt über eine Reihe von Standardlösungen und jetzt kommt es wieder, in Klammern, Komfortzone. Mhm. Okay, ja, wir sprechen dann von automatisierte Lösungsabläufe, Komfortzone, das heißt, wenn, dann Lösungen. So beschreibt es auch der Hannes Wolf, absolut richtig. Woran erkennt man denn jetzt einen Kreativspieler? Ich sage immer, weil ich diese Spieler natürlich sofort... Also das ist, ich rieche sie förmlich, weil sie immer eine Art schlampiges Genie sind. Das merkt man an verschiedensten Äußerungen, aber auch an gewissen Bewegungsmustern. Das ist klassisch. Da freue ich mich immer drauf, wenn ich mal so ein schlampiges Genie trainieren darf. Verfügt aber, und das ist ganz wichtig, oftmals über eine saubere Lösung, saubere Technik, und liebt es zu improvisieren. In meinem Test ist immer eine Aufgabe bei, wo die Spieler improvisieren müssen. Mhm. Und die Übung lügt nicht. Mhm. Und die zimmern dir was zurecht, als ob sie sich 10 Stunden, so wie ich, vorbereitet haben. Wahnsinn. Also wer nicht kreativ ist, hat bei dieser Übung, die ich mache als Test, nicht viel zu bieten. Das muss man einfach sagen. Das ist ja, so.
Krass. Ja?
Genau. Woran erkennt man ihn noch? Er verfügt über eine Reihe von originellen Lösungen. Das Wort kommt ja immer wieder vor, auch aus der Forschung heraus und so weiter. Und originelle Lösungen, vielleicht können wir es so festhalten, bedeutet raus aus der Komfortzone. Mhm. Und dadurch haben wir schon diese Notwendigkeit, Spielintelligenz mit Kreativität tatsächlich verbinden zu müssen.
Ja.
Weil nur mit der Komfortzone werden wir als Fußball-Deutschland nicht einen Wettbewerbsvorsprung erreichen. Mhm. Oder gehen wir gar nicht mal so weit, sondern dass wir aufholen. Ja. Wenn wir einen Wettbewerbsvorsprung wieder uns erarbeiten wollen, nochmal das Wort erarbeiten, ganz wichtig, kognitives Training tut weh. Also in der Leistungsspitze, das ist keine Spaßveranstaltung. Natürlich lachen wir hier und da mal, aber dann geht's auch weiter. Wir haben ja gesagt, 45 Minuten knallhartes kognitives Training, ja, und du kannst den Spieler vergessen. Also das ist keine Spaßveranstaltung. Ganz wichtig. Da braucht es auch diesen entsprechenden Willen, dieses auch ständig durchzuziehen. Man muss es ja, ich sage immer, nicht so machen, wie ich es mache, aber dass wir mit Druck arbeiten, ständig mit Druck arbeiten, das gehört für mich auf jeden Fall als Merkmal dazu. Woran erkennt man jetzt nun einen spielintelligenten und kreativen Spieler?
Sehr gute Frage. Woran?
Genau. Und das hatte ich auch schon ein Stück weit beantwortet. Der Spieler verfügt über eine Reihe von Routinen, Komfortzone, Automatismus, liefern, wenn es drauf ankommt. Als auch kreative Handlungen. Mhm.
Also er kann die Abläufe, die Automatismen sehr gut, die einfach in der Regel wichtig sind, sage ich mal.
Super.
Er kann aber auch die außerordentlichen Situationen dann handeln und kreativ lösen.
Super. Ich sage ja, wenn ich dich nicht hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich das sonst noch beschreibe. Aber trotzdem lass es mir nochmal gegönnt sein, nochmal etwas zu sagen. Er weiß, der Spieler weiß, im richtigen Timing aus dem System Fußball auszusteigen. Mhm. Situationsgerecht. Mhm.
Siehst du da ein Stück weit auch Thomas Müller zum Beispiel? Da finde ich immer, ist es auffällig, dass er manchmal Dinge völlig out of the box macht, wo du dir denkst, krass, das ist nie im Leben so eintrainiert oder einstudiert. Das macht er jetzt gerade einfach so, dass hier nochmal chippt oder hier eine Rolle macht oder sich hinfällt und wieder aufsteht. Oder also da finde ich, ist sehr viel intuitiv, sehr viel kreativ bei ihm. Siehst du das ähnlich? Oder wen würdest du jetzt so als Beispiel nennen für einen Spieler, der out of the box, der kreative Dinge macht, der improvisiert?
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, also Müller fällt mir da ehrlich gesagt als letztes ein.
Ja, oh ja, krass, okay.
Aber das ist nicht bös gemeint. Ich glaube einfach, dass er, wie sagt man, unorthodox Fußball spielt.
Ja, genau. Okay, dann meine ich das vielleicht damit.
Ja, genau, das könnte man ruhig sagen. Das ist ja auch ästhetisch jetzt nicht die beste Show, die er da liefert. Also ich kann mir vorstellen, dass Pep Guardiola auch da ein bisschen immer im Konflikt stand, mit Müller zu trainieren. Wobei ich sage ja, wir brauchen nicht 11 kreative Spieler, aber also die jetzt in Form von Neymar. Ich würde jetzt zum Beispiel nochmal trotzdem Neymar nehmen, weil da müssen wir ja natürlich eins sagen. Ich habe den Spieler studiert, deswegen kann ich Neymar sehr gut als Beispiel nehmen. Du musst dir natürlich vieles angucken, immer wieder. Du musst die Situation vergleichen. Bei Neymar habe ich das wirklich, wo er bei Barcelona war, bei Paris. Ja, ich kenne, glaube ich, jede Szene von ihm. Also es ist Wahnsinn. Ja, und was immer wieder mich fasziniert hat, man kann zu den Spielern, wie gesagt, stehen, wie man will. Mögen muss man ihn nicht. Aber was der ein Schatz, ein Fundus hat, an kreative Handlungen, das ist unglaublich. Mhm. Ja, und da merkt man auch, dass er von seinem Bewegungsapparat, natürlich jetzt ist er älter geworden und so weiter und auch einige Verletzungen schon hinter sich gebracht, aber wenn man ihn so noch als 25-Jährigen, 26, 27-Jährigen, wo er auch eine gewisse Reife hatte in seinem Spiel, wo er dann trotzdem immer noch etwas Überraschendes gebracht hat, das fasziniert mich. Das ist, ja, Musiala ist eher etwas, wo ich sage, er ist ein spezieller Dribbler. Mhm. Ich muss, also da werden mir ja auch sehr viele widersprechen, er verdribbelt sich sogar relativ oft. Mhm. Aber dadurch, dass der Ball irgendwie am Fuß klebt, sage ich jetzt mal, er schafft auch immer wieder aus aussichtslosen Situationen, sich da zu befreien. Würde ich jetzt nicht als klassischen Kreativspieler sehen.
Okay. Ja, schau, so über Müller scheiden sich bekanntlich die Geister immer. Deswegen, aber Neymar, klar, ist, glaube ich, offensichtlich einfach, ja, wenn man seine...
Ja, das ist das krasseste
Beispiel. Genau, so. Und das ist ja auch mal wichtig, nochmal für den Hörer einfach zu verstehen, dass wir, dass wir die Beispiele bringen.
Ja. Aber ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen, weil das ja dann auch wieder zu weit hergeholt. Brasilianer, wir sprechen hier vom deutschen Fußball. Wer sehr kreativ ist, ist Xavi gewesen. Woher wissen wir das? Also der Tobias Festberg, mit dem ich ja das Buch...
Jetzt lasse ich schon, es kommt ein deutscher Spieler.
Ja, Xavi. Nein, das können wir so nicht liefern. Das können wir so nicht liefern. Ich weiß, man sagt, Wirtz zum Beispiel ist jetzt so ein Spieler, da gebe ich ihm auch Alonso recht, ja, er bezeichnet ihn ja auch Nagelsmann und so weiter, aber damit ist ja fast eher gemeint, dass er so ein bisschen Freigeist sein darf. Mhm. Er darf es sein. Er darf sich aus dem System Fußball zwischendurch auch natürlich immer situationsgerecht möglichst rausbewegen, ja, weil er auch natürlich technische Fähigkeiten hat. Aber man muss auch sagen, da wird auch sehr viel zugeliefert. Ja, mir, also wenn ich jetzt über meinen optimalen Fußball sehe, dann sehe ich nicht den Kreativspieler als solches, als Unterschiedsspieler oder als derjenige, der die Show macht, sondern ich sehe es eher, so habe ich es auch 2013, also ich wiederhole mich jetzt, was ich vor 11 Jahren gesagt habe. 11 Jahren ist es ja, oh mein Gott. Da habe ich gesagt, es braucht diesen kollektiven Rhythmus an Kreativspieler. Jeder braucht Kreativität auf seiner Position. Mhm. Beim einen sieht es außergewöhnlich aus, bei dem anderen ist es nur eine außergewöhnliche Entscheidung, Handlung. Also das Aussehen von kreativen Handlungen kann vom Portfolio eines Nehmers aussehen, aber auch von einem Wirt oder wem auch immer.
Ganz unterschiedliche Spieler. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Spieler. Also ich meine, wenn du Messi und Ronaldo anschaust, sind zwei völlig unterschiedliche Spieler und trotzdem würde man sagen, beide sind in dem, was sie tun, extrem gut. So, das heißt, man kann ja nicht immer, es gibt ja nicht den einen perfekten Spieler. Allein schon jedes Bewegungsmuster ist ja, oder jeder Bewegungsablauf ist ja unterschiedlich. Messi bewegt sich ganz anders wie Ronaldo. So könnte ich nie im Sprint vergleichen.
Ronaldo habe ich auch eine eigene Meinung. Man sagt ja auch, dass er durch seinen Verlust an Schnelligkeit und so weiter dann bewusst Richtung Sturm gewechselt ist. Ich glaube ganz einfach, dass Ronaldo von sich aus wusste, dass er genau das, da kommen wir wieder zum kognitiven Profil, dass er eigentlich ein super kognitives Profil hat als Scorer.
Für einen Stürmer.
Und das hat ihn in die Karten gespielt. Dass dann natürlich alle Bälle auf ihn gespielt werden müssen, noch zusätzlich, ist dann ein anderes Thema. Aber das ist dann auch etwas, was man auch im Nachhinein sehr gut beurteilen
kann. Analysieren und beurteilen
kann. Genau.
Okay. Matze. Ich glaube, es ging heute wahnsinnig tief rein. Das war ja das, was du dir auch gewünscht hattest. Ich hoffe, dir war es tief genug. Ansonsten glaube ich, dass es nicht das letzte Format war, das wir gemeinsam machen. Also bietet sich dem sicherlich auch zukünftig noch die Chance. Ich sage an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es ist klar geworden, dass dieses kognitiv-motorische Training angesetzt am Output einfach zu dieser Lösungsvielfalt in der Umsetzung führen soll und diese Kreativspielformen dann aber wirklich am Input ansetzen, damit ich wirklich alle Variablen sehe, kenne, auch mal den Systemfußball verlassen kann, so wie du es gesagt hast. Und ich hoffe auch, dass wir mit der Episode da jetzt beim einen oder anderen Hörer so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, der sagt, wow, das interessiert mich schon, aber das ein oder andere war für mich einfach nur eine Blackbox. Und zusätzlich hast du als Hörer ja auch die Möglichkeit, einfach uns jetzt jederzeit zu schreiben. Diese Episode ist auch eine Einladung dafür. Und natürlich komme ich abschließend gerne mal drauf, auch am Gewinnspiel teilzunehmen, wenn du auf Instagram schaust, das Reel anguckst, die Frage beantwortest mit deiner Meinung als Kommentar. Dann kriegst du gerne auch die Chance, an der Verlosung teilzunehmen und eins von den Bewegt dein Hirn-Exemplaren zu bekommen und damit auch vielleicht sogar deinen ersten Schritt ins kognitiv-motorische Training zu machen.
Ja, jetzt möchte ich noch einen praktischen Tipp loswerden.
Ah, also gerne.
Das war ja jetzt relativ alles theoretisch und wie gesagt, ich wünschte, ich könnte mich so gut ausdrücken wie du, aber das kriege ich, glaube ich, unfallfrei hin. Schaut mal, das ist ja immer so, das Smartphone, das ist ja etwas, was wir gar nicht mehr, also wenn wir es nicht haben, dann wären wir unruhig, alles Mögliche. Ja, ja. Ich sehe das immer ganz gerne mal, wenn ich im Zug sitze oder junge Leute, die dann zusammen irgendwie essen gehen und so weiter. Da wird ja gar nicht mehr miteinander geredet, da wird ja mehr noch gemacht als, okay, das ist eine andere Geschichte. Aber man kann das beste kognitive motorische Training à la Soccer Kinetics genießen oder sogar bei Novak. Alles wunderbar und schön. Ja, aber wenn du das Ding hier falsch gebrauchst, und wir müssen ganz ehrlich sagen, also ich sage meinen Spielern tatsächlich, 2 Stunden vor dem Training kein Handygebrauch und 2 Stunden nach dem Training kein Handygebrauch. Weil wir wissen alle, das Handy, wenn ich vor dem Training da mal rumgucke, ich
das sind tausende Reize.
Ich fälle ständig kleine Entscheidungen. Ja, will ich es sehen? Drücke ich auf Daumen hoch und so weiter? Das ist kein gutes, wie soll ich sagen, keine gute Vorbereitung für das Training als solches. Weil nochmal, was wir machen, das ist Höchstleistungen. Ja. Und was mir sehr wichtig ist, Höchstleistungen kommt von Höchstanstrengungen. Mhm. Und dann ist das Ding wirklich uns im Wege.
Ja. Wenn du jetzt sagst, danke für diesen praktischen Tipp und gerne noch mehr Praxis-Insights haben möchtest, dann kannst du gerne auch mal noch auf YouTube schauen, falls du jetzt gerade den Podcast auf Spotify und Co. anhörst und da die Videoreihe anschauen, die wir mit Matze gemacht haben. Da hast du nämlich durchaus dann auch praktische Implikationen, ja, genau. Weil Matze ja da mit 2 Spielern auch gearbeitet hat und du dir echt mal anschauen kannst, wie schaut denn so ein kognitiv-motorisches Training dann auch aus. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn du einfach mal reinschaust und dann diesen Theorie-Input aus dieser Episode mit den praktischen Eindrücken kombinierst. dir eine Meinung bilden kannst und dann eben gerne, und da schließt sich jetzt der Kreis zum Beginn, mit uns in Diskurs gehen kannst, einfach mal deine Erfahrungen teilen kannst, deine Erfolge auch teilen kannst. Da freuen wir uns natürlich sehr, sehr drauf.
Und dass wir uns vielleicht sehen. Wann denn nochmal
genau? Ah ja, genau. Ja, April sind wir ja wieder gemeinsam in der Soccer Kinetics Trainerausbildung. Matze als Gastreferent, richtig.
Was meinst du?
24. bis 26. Naja, sag du's, was du da machst.
Kreativspiel.
Na also, wenn du es praktisch erleben willst, gerne natürlich bei uns in der Trainerausbildung. Im April. Matze, vielen herzlichen Dank für die tiefen Einblicke. Danke dir fürs Zuhören. Wir sehen uns bald wieder, Matze, spätestens im April. Sehr gerne. Und wir hoffentlich bei der nächsten Episode. Danke, ciao, ciao, wir sind raus.
Servus.